ARD.
Ich bin damit nicht zurechtgekommen, dass ich nicht mehr funktionieren kann, in Anführungszeichen. Ich habe ja gern gearbeitet. Mhm. Und ich wusste, ich habe ja den Betrieb mit meinem Mann aufgebaut. Mhm. Und hatten noch keine Nachfolger. Und da bin ich total verzweifelt gewesen und habe es versucht, nicht mit Gewalt, sondern über meine Grenzen hinaus doch noch zu schaffen. Mhm. Dann bin ich in die Depression gekommen.
Mhm. Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch, ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
Kurz vor dem Ostersonntag haben wir heute eine Frau zu Gast, die weiß, wie es sich anfühlt, ein kleines Lamm zu streicheln. Und das passt ganz gut zu Ostern. Die Schäferin Heidi Sattes-Müller ist bei uns. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Für Städter in Bayern, wie fühlt sich das denn an, ein kleines Lamm? Also wenn man die aus der Ferne sieht, denkt man immer, es ist ganz kuschelig und weich. Ist das so?
Es ist auf jeden Fall so. Und die fühlen sich warm an und die riechen auch so gut und sind so treuherzig auch. Mhm. Doch, also wirklich ein schönes Gefühl.
Und die lassen sich auch ganz gerne mal ein bisschen streicheln, oder?
Wenn die Mutter es zulässt.
Ach so.
Da muss man schon vorsichtig sein.
Muss man gute Connections haben.
Ja, genau.
Verstehe. Das Osterlamm ist ja ein Symbol für die Auferstehung von Jesus. Und deshalb sind die Bäckereien in Bayern jetzt ja auch voll von diesen Kuchenlämmchen mit diesen Fahnen drin, die wir dann immer sehen. Die echten Lämmchen kommen auch nicht nur im Frühjahr zur Welt, oder?
Also wir haben Merino-Landschafe und die sind asaisonell. Also das heißt, man kann sie jederzeit decken lassen von einem Bock und die kommen, also je nachdem, wie man es halt für sich in den Betrieb braucht.
Ach so, aber man macht es gerne, dass die im Frühjahr geboren werden.
Dass die zu Ostern dann fertig sind,
Und dann ist auch der Frühling, dann werden die Wiesen grün, das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht,
ne? Ja, genau.
Das glaube ich. Also Frau Sattes-Müller, als ich mir Ihre Lebensgeschichte so ein bisschen angeschaut habe in der Vorbereitung, da muss ich sagen, das hat mich wirklich schwer beeindruckt, wie Sie diese ganzen Täler gemeistert haben, wie Sie sich da immer wieder aufgerafft haben, auch Ihre Haltung immer wieder geändert haben, Dinge angenommen haben. Wenn Sie jetzt mal auf Ihr Leben schauen, sind Sie ein glücklicher Mensch heute?
Jetzt bin ich ein glücklicher Mensch, ja, auf jeden Fall. Ich habe Klarheit, ich bin selbstbestimmt und ich habe ein tolles Umfeld und ich wohne im Kloster, im ehemaligen Kloster. Das hilft alles dazu, dass ich mich geborgen fühle.
Meinen Sie, da sind noch so Schwingungen drin in diesem Gebäude?
Manchmal spüre ich es. Ja? Aber das ist vielleicht auch bloß Einbildung, aber ich fühle mich sehr wohl.
Egal, Hauptsache Sie fühlen sich gut. Also wie Sie da hingekommen sind zu dieser Zufriedenheit nach einem wirklich sehr bewegten Leben, das werden wir heute besprechen, damit unsere Hörerinnen und Hörer Sie jetzt ein bisschen besser kennenlernen. Darf ich Sie bitten, den Blaue Couch Lebenslauf mal vorzulesen? Und dann haben wir schon ein bisschen ein Gefühl für Sie.
Ich heiße Heidi Sattes-Müller und ich habe von klein auf eine enge Verbindung mit der Natur. Wenn ich unsere Schafe im Stall füttere oder mit ihnen in der Rhön unterwegs bin, spüre ich Frieden, Glück und Freiheit. Was Liebe bedeutet, habe ich erst spät erfahren. Dass mein Mann ein paar Jahre jünger ist, spielt zwischen uns keine Rolle. Wärme und Harmonie sind mir sehr wichtig. Davon gab es in meiner Kindheit zwischen 7 lauten Geschwistern mit strenger Disziplin und abenteuerlustigen Auswanderereltern viel zu wenig. Ich habe lange immer nur das gemacht, was andere wollten und erst nach einer schwierigen Trennung meinen eigenen Weg gefunden. Damals hat mir mein Glaube geholfen, genauso wie in letzter Zeit bei einer schlimmen Erkrankung. Für die Zukunft wünsche ich mir vor allem mehr Gleichgewicht. Für mich selbst, aber auch für unser Ökosystem. Denn wir sind alle nur ein klitzekleiner Teil des großen Ganzen. Super.
Ja, eine sehr schöne Vorlesestimme, muss ich sagen. Ich habe mich da so richtig reingelegt. Ist Ihr Leben da so ein bisschen getroffen?
Ein bisschen ist es auf jeden Fall getroffen.
Das war ein total toller Moment, als Sie gerade von Ihrem Mann vorgelesen haben. Der kleine Altersunterschied, da haben Sie gelächelt.
Ja, der ist nämlich doch etwas größer als klein.
Sprich mal noch drüber. Richtig, kriegen das ja ganz gut hin. Sie sind das 5. von insgesamt 7 Kindern, aufgewachsen mit einem Stiefvater. Und das war damals gar nicht so einfach, in dieser großen Familie irgendwie die Aufmerksamkeit der Mutter zu kriegen. Wie erinnern Sie sich denn an diese Kindheitsjahre?
Also wie gesagt, Der Vater war sehr streng, also diszipliniert und hat viel auf Leistung und auf Bildung
Wert gelegt.
Genau. Und wir waren auch immer also folgsam. Mhm. Und also die Liebe von der Mutter, sie konnte nicht jeden gleich behandeln. Mhm. Und ich habe das genossen, wenn ich zum Beispiel meine Lateinvokabeln gelernt habe, da und sie mich abgefragt hat, dann habe ich sie ganz allein für mich gehabt. Und das waren für mich eben schöne Stunden, also schöne Minuten, solange sie halt Zeit für mich hatte. Ansonsten sind wir halt einfach mitgelaufen, alle miteinander.
Also das ist schon was Außergewöhnliches, wenn man sich freut, dass die Mama Vokabeln
allerdings, ja.
Andere rennen schreien davon. Und ja. Der Vater, weil Sie gesagt haben, der war streng, war der einfach nur streng oder hat er sie auch geschlagen oder irgendwie?
Nein, geschlagen hat uns der Vater nicht. Er hat halt immer dann bloß gesagt, ich möchte dich jetzt nicht sehen. Und das war für mich war das schlimmer, als wenn ich jetzt Schläge bekommen hätte.
Ja klar, weil man so eine Abweisung erfährt,
ja,
so eine krasse.
Aber das ist alles vorbei.
Das ist Vergangenheit. Das lassen wir schön in der Kiste.
Ich denke auch, dass es einfach in der Zeit gelegen hat. Mhm. Also in den 60er, 70er Jahren, das war scheinbar üblich.
Da waren die Erziehungsstile einfach auch noch ganz anders. Man hat sich da viel weniger damit auseinandergesetzt, was Kinder eigentlich brauchen.
Ja.
Das kam dann alles ein paar Jahre später wahrscheinlich. Ne? Ja. Aber in dieser Zeit haben sie wahrscheinlich schon gelernt, ein angepasstes Mädchen zu sein und nicht groß Forderungen zu stellen. Oder?
Nein, also Widerspruch war überhaupt nicht erwünscht bzw. erlaubt. Und wenn Widerspruch gekommen ist von meinen Geschwistern, dann war das immer negativ für sie. Und ich war halt immer das brave Kind und habe halt nie widersprochen, was ich auch nie dann gelernt habe später. Mhm. Und drum, ja, ich habe halt alles gemacht, was ich habe funktioniert, sagen wir es mal so.
Naja,
ich habe einfach funktioniert.
Muss man sich als Erwachsener dann mühsam rausschälen, ne? aus solchen Mustern.
Ja.
Sie haben Ihre ersten 5,5 Lebensjahre ja in Australien verbracht, sind dann mit dem Schiff nach Deutschland gekommen, waren da einen Monat unterwegs.
Ja.
Haben Sie da noch Erinnerungen an diese Schiffsreise?
Direkt nicht. Ich kann mich nur an eine Szene erinnern, dass ich mich verlaufen hatte auf dem Schiff. Und die Kabinen haben alle gleich ausgeschaut. Und dann kam aus einer Kabinentür, kam dann so eine Frau, die hat ausgeschaut wie eine Hexe. Und wir haben kurz vorher Hänsel und Gretel gesehen im Film. Und in dem Moment kommt dann mein Vater und meine Schwester um die Ecke und an das kann ich mich erinnern, aber ansonsten nichts.
Aber wie sowas im Hirn bleibt, ist verrückt, ne?
Ja, das war furchtbar.
Sie sind ja dann nach Deutschland gekommen, eingeschult worden, konnten kaum Deutsch und haben es trotzdem als einziges Kind in Ihrer Familie aufs Gymnasium geschafft. War das denn damals so Ihr eigener Antrieb? Also wollten Sie eine gute Schülerin sein oder wollten Sie da auch den Erwartungen Ihrer Eltern entsprechen?
Ich wollte gut sein.
Mhm. Von sich
von,
aus.
Von mir mhm. aus. Also beziehungsweise ist, ich kann es eigentlich gar nicht so sagen. Mhm. Ich war immer bei den Besten dabei gewesen.
Es war einfach so.
Und ich musste erst Deutsch lernen. Ich habe ja überhaupt
in
kein
der
Deutsch.
Schule haben sie es dann gelernt. Genau. Da gab es ja noch keine Integrationsklassen oder sowas, nix.
Nein, und vor allem, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich überhaupt kein Deutsch konnte.
Oh Gott.
Auch dieser Übergang, der ist bei mir total weg.
Irre. Also sie sind reingekommen in die Schule, konnten kaum Deutsch und haben dann irgendwie mitgewurschtelt.
Ja.
Wow. Das war beeindruckend.
Ja, das habe ich erst hinterher, kommt mir ja das alles erst so richtig. Und ja, war sehr selber erstaunt, dass ich keine Erinnerung dran habe, dass ich da Englisch, Deutsch, Fränkisch, alles durcheinander kauderwelsch. Ja.
Sie waren ja ein introvertiertes Kind mit sehr feinen Antennen, glaube ich, ne? Und haben ja damals auch schon immer wieder die Nähe zur Natur gesucht, die Sie jetzt ja auch suchen. Was haben Sie denn da schon als Kind gefunden in der Natur?
In der Natur war ich mit mir alleine und nicht umgeben von Lärm. Und das habe ich genossen.
Ja. Und auch frei von Erwartungen natürlich, ne? Wenn man dann alleine ist.
Ja. Da musste ich nicht funktionieren. Mhm. Und auf nichts aufpassen, nicht brav sein müssen. Aber da habe ich mich erholt. Also da habe ich aufgetankt.
Ich finde es ja auch ein ganz unterschätzter Zustand, dieses Alleinsein. Mhm. Viele können das ja nicht gut. Mhm. Bei mir ist es auch so, ich finde da am besten meine Kraft auch, ne? Mhm. Wenn ich sie in dem Moment mit niemandem teilen muss, natürlich, ist logisch, hat man sie für sich und kann da total gut auftanken. Ne?
Ja. Man ist nicht einsam, sondern allein.
Genau. Ja. Ja, muss man aber auch lernen, glaube ich. Ne? Das ist nicht ganz so einfach. Und Sie sind ja auch religiös erzogen worden. Evangelisch ist Ihre Familie. Die Kirche war fester Bestandteil in Ihrem Leben, in Ihrem Alltag. Waren Sie da auch schon engagiert in der Kirche als junger Mensch?
ich war Kindergottesdiensthelfer. Bei der Konfirmation hat man sich dann für einen Kindergottesdiensthelfer entscheiden können. Mhm. Und das habe ich dann mitgemacht, mhm. Ja. War eine schöne Zeit, den Kindern biblische Geschichten beizubringen, wobei ich selber immer noch auf der Suche war, was die Auslegung ist. Das habe ich damals noch nicht verstanden. Mhm.
Das ist ja auch so merkwürdig. Also ich bin katholisch aufgewachsen, mhm. Und ich kann mich erinnern, bei der Heiligen Kommunion da, ich habe überhaupt nicht verstanden, was das soll. Mhm. Leib Christi, hä? Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Haben Sie denn schon verstanden, was Ihr Glaube ist oder Ihnen bedeutet?
Inzwischen ja.
Aber damals noch nicht?
Damals noch nicht, nein. Ja.
Da war das einfach eine Institution, ja. In der Sie sich wohlgefühlt haben?
Ich war auch auf der Suche. Mhm. Ich war immer auf der Suche, was heißt das geborgen sein und so weiter im Glauben. Mhm. Und das habe ich erst spät erfahren, was es dann bedeutet, ja.
Also diese Geborgenheit, die Sie vielleicht auch ein bisschen vermisst haben aus Ihrem Elternhaus, haben Sie auch da gesucht?
Wahrscheinlich. Mhm. Mhm.
Und dann später aber erst gefunden.
Ja.
Ja, es ist eine Reise, ne?
Ja.
Mit 17 haben Sie dann Ihren ersten Freund kennengelernt, den Rudolf. Das war ein Landwirtssohn. Den haben Sie dann auch geheiratet. Mhm. War das denn eine Befreiung dann, weg von daheim?
Nein.
Das war eine klare Antwort. Also weil man könnte es dann denken, wenn man aus einer großen Familie, ja, rausgeht, einen neuen Partner hat, mhm, und dann das Leben selber gestalten kann, mhm, aber das hat sich nicht so angefühlt für Sie. Okay. Und haben Sie denn bei Ihrem Mann dann diese Geborgenheit gefunden, die Sie als Kind vielleicht ein bisschen vermisst haben?
Nein, auch, mhm, nicht. Also ich wusste gar nicht, dass es diese Geborgenheit gibt. Und ich habe bloß immer gemerkt, dass ich friere. Und ich dann mit anderen Menschen zusammengekommen bin, da habe ich plötzlich gemerkt, diese Wertschätzung, die mir entgegengebracht wird, ohne dass ich was leisten muss, einfach, ich bin akzeptiert, so wie ich bin, mhm, und ich muss nicht funktionieren. Mhm. Das hat mich dann auf den Weg gebracht.
Mhm. Bedingungslos angenommen und geliebt werden,
ja,
ist das,
genau,
ne?
Genau. Ja.
Und wenn man die Erfahrung als Kind nicht macht, dann dauert,
ja,
das.
Ja.
Sie haben ja dann ein Abitur gemacht und wollten, ja, eigentlich eine Physiotherapeutin werden, aber, mhm, mussten dann auf diesen Ausbildungsplatz ein paar Jahre warten.
Genau.
Und deswegen kam dann eine andere Ausbildung dazwischen. Die haben so ein bisschen ihr damaliger Mann und dessen Eltern beschlossen, glaube ich, ne? Das heißt, Achtung, landwirtschaftlich-technische Assistentin.
Ja.
Haben Sie das gemacht, damit Sie dann auf dem Hof mithelfen können? Oder was macht man da für eine Arbeit?
Mir ist gesagt worden, für die 2 Jahre, die die Ausbildung dauert, suche mir einen landwirtschaftlichen Beruf, damit ich, weil ich ja sowieso schon mit dem verlobt war, mit dem Rudolf, mhm, dass ich dann auch, also wenigstens Erfahrung in die Landwirtschaft bekomme. Mhm. Und ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Bin dann nach Grub gekommen, der Bayerische Landesanstalt für Tierzucht, habe Gummistiefel angehabt und die Latzhose und war total verloren dann dagestanden, bis dann jemand gesagt hat, ja, wo willst du denn hin, habe ich mich vorgestellt. Und dann haben sie gesagt, ja, da musst du ins Labor. Dann musste die Gummistiefel und die Latzhose mit dem Laborkittel teilen.
Oh Gott.
Ja.
Hat Ihnen das dann aber trotzdem dann Spaß gemacht, diese Ausbildung?
Doch.
Schon?
Ja, ja. Okay. Ich konnte viel analysieren und das Analysieren, das habe ich beibehalten, also im Kopf analysieren. Mhm. Das hat mich schon geprägt.
Ja, ja. Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass die Ehe keine glückliche war. Sie haben 2 Kinder bekommen. Als Sie, mhm, mit Ihrem Sohn, mit dem 2. Kind, mit dem Peter schwanger waren, haben Sie schon über Trennung nachgedacht.
Genau.
Und das ist ja schon ein Zeichen, weil wenn eine Frau schwanger ist, über Trennung nachdenken, da,
ja,
ist ja eigentlich
schon viel
der Nestbautrieb,
ja,
ausgeprägt. Ne? Und Sie waren einfach überhaupt nicht glücklich, haben es aber nicht geschafft, sich zu lösen aus dieser Partnerschaft.
Nein, mein Ex-Mann und ich sind zum meinem Vater und ich weiß es noch wie heute, das war Pfingstmontag 1982, mhm, und habe gesagt, dass ich eben mich trennen möchte, mhm, und dann hat eben mein Vater gesagt, Heidi, das kannst du nicht machen, du hast ein kleines Kind, du bist schwanger, jetzt darfst du nicht an dich denken.
Puh.
Und ich bin ein braves Kind.
Sind Sie geblieben?
Und dann bin ich geblieben.
Oh Mann, wie lange sind Sie noch zusammen gewesen nach diesem Trennungsversuch?
Noch 6 Jahre.
Wow.
Ja.
Waren die denn durchgehend unangenehm oder war das auch mal so ein Auf und Ab, wo man sagt, ach, eigentlich ist es mittendrin auch mal,
nein,
ganz schön?
Nein, ich habe es versucht. Mhm. Ich habe es, mhm, versucht. Ich war auch bei Pro Familia. Ich habe immer gedacht, es liegt doch irgendwie an mir, dass, mhm, ich keine Wärme spüre. Aber nein.
Mhm. In dieser Zeit, in dieser schweren Zeit natürlich, wenn man in einer unglücklichen Ehe verhaftet ist, da hat Ihnen auch Ihr Glaube dann aber weitergeholfen. Wie haben Sie denn da wieder hingefunden? Ich glaube, Sie waren mit Ihren Kindern in der Toskana mal, ne?
Ja, aber der Glaube hat mich bis dahin noch nicht so führen können, sondern ich bin mit einer Familienfreizeit von der evangelischen Kirche nach Tresante in die Toskana und ohne Mann, nur die Kinder. Und es war so eine wunderbare Zeit gewesen. Und als ich dann zurückkam und das Haus dann gesehen habe, und da war für mich die Entscheidung klar, ich gehe nicht mehr zurück.
Also Sie mussten da erstmal raus?
Ich musste raus und habe die Wertschätzung eben von den anderen, mich zu akzeptieren, wie ich bin. Und ohne, wie ich vorhin eben gesagt habe, ohne dass ich was machen musste. Und nachdem ich ja sowieso schon im Zweifel war, da habe ich gedacht, nein. Ich habe dann gesagt, wir probieren jetzt einmal ein Jahr auseinander zu sein. Und wenn ich mich dann entscheide für dich, dann ist es so, dann bleibe ich. Und wenn nicht, dann... Und es ist halt so gekommen.
Dann haben Sie Ihre Koffer gepackt.
Ich bin geblieben, er musste gehen.
Er musste gehen, dann noch besser.
er wollte zurück auf seinen Hof.
Okay.
Und ich konnte in dem Haus bleiben.
Das ist in Unterfranken, ne, gewesen, das Haus?
Nein, in Grub. Wir hatten dann,
ach, das war in Grub dann? Ja, ah, verstehe, bei Poing,
ja,
ne, in
ja,
Oberbayern.
Genau, okay. Ja, genau. Und er ist zurück nach Unterfranken auf seinen Hof.
Alleinerziehend mit zwei Kindern. Ne? Ja. Also da können jetzt viele Menschen, viele Frauen in Bayern, manche Männer auch mitfühlen.
Ja.
Wie haben Sie das denn geschafft? Weil Sie hatten ja auch nicht so viel Geld dann zur Verfügung. Wie haben Sie sich denn da über Wasser gehalten mit Ihren zwei Kindern? Die waren ja noch klein auch, ne?
Ja, ich habe geputzt. Frühs von 5 bis 7 und abends. Und habe auch ein unheimliches soziales Umfeld gehabt. Freunde, die wirklich mich total unterstützt haben.
Toll.
Und ja... Es war eine der schönsten Zeiten, die ich gehabt habe. Also bis dann das Personalchef eine Arbeit für mich gefunden hat.
Das heißt, das war dann ja eigentlich auch die erste Phase in Ihrem Leben, wo Sie so das Gefühl hatten, jetzt bin ich frei.
Ja.
Und selbstbestimmt.
Ja. Ja.
Wow. Wie alt waren Sie da?
Anfang 30, ja,
das
genau.
Das hat ein paar Jährchen gedauert, ne?
Ja.
Aber wie gut, dass Sie es gefunden haben für sich.
Gott sei Dank.
Also da ging eine gute Zeit los, eine freie, auch mit den Kindern. Die waren wahrscheinlich auch glücklicher, weil auf Kindern lastet sowas ja auch, wenn eine Ehe nicht glücklich ist, oder? Wie haben Sie das empfunden?
Ich glaube, die haben das nicht gemerkt.
Nicht mitbekommen?
Weil die Außenwelt hat es überhaupt nicht mitbekommen.
Ah.
Auch meine beste Freundin, die war ganz weg gewesen, wie sie gesagt hat, was, du lässt dich scheiden? Ich habe doch gar nichts gemerkt. So ein Theater, also so, ich habe ja alles mit mir selber ausgemacht. Und nicht nach außen getragen.
Das heißt, Sie haben mit niemandem gesprochen?
Ich habe mit niemandem gesprochen, nein.
Können Sie heute noch nachvollziehen, warum? Also es gibt ja Seelsorger, beste Freundinnen, wo man sein Herz mal ausschüttet und sich ein bisschen Leichtigkeit verschaffen kann. Warum haben Sie das nicht gemacht?
Weil ich eigentlich immer alles mit mir selber ausgemacht habe.
Sie haben es auch nicht gelernt, ne?
Nein.
Dass dann jemand da ist, wo man etwas abladen kann.
Genau, ja, so sehe ich das jetzt auch.
Ja. Das ist doch das Schöne am Alter, oder? Sie haben sich ja dann sogar engagiert, politisch, in der Gemeinde.
Ja.
Das finde ich ja auch toll, ne? Alleinerziehend mit zwei Kindern und dann haben Sie sich noch engagiert für den Erhalt einer S-Bahn-Haltestelle. Und das war was, da haben Sie sich einfach gut aufgehoben gefühlt, hatten Lust, da mitzumachen, obwohl Sie so viel um die Ohren hatten.
Ja. Es war eine Aufgabe für mich, beziehungsweise ich habe diese Ungerechtigkeit gespürt. Und wenn ich Ungerechtigkeit spüre, dann kann ich ganz schön aktiv werden.
Toll.
Und die sollte aufgelöst werden, die S-Bahn-Haltestelle Grub. Und wir hatten ja sehr viele Wissenschaftler bei dieser Bayerischen Landesanstalt für Tierzucht und sollte aufgegeben werden für eine S-Bahn-Stelle Siemens bei Poing. Und es hat einfach nicht gepasst und da habe ich Unterschriften gesammelt. 100% unterschrieben, obwohl wir bloß 240 Einwohner waren, aber es waren 100%.
Ist ja egal, Hauptsache die Prozentzahl stimmt.
Und dann ging es wirklich zu einer Erörterung, also wo alle dann da waren und dann ist sie nicht aufgelöst worden.
Also Sie hatten Erfolg auch noch?
Ich hatte Erfolg, ja.
Glückwunsch mit.
Ja.
Also Sie hatten ein neues Leben mit mehr Freiheit, mit mehr Selbstbestimmtheit und dann haben Sie mit 32 auch noch den Mann Ihres Lebens kennengelernt.
Ja.
Ihren Seelenfreund, sagen Sie selber über ihn, den Harald. Wo ist er Ihnen denn über den Weg gelaufen?
Am Johannesfeuer.
Ach, wie so ist, gell?
Wie so ist, ja.
Und da haben Sie sich kennengelernt Und gleich verliebt auf den ersten Blick oder war das eher ein Schneckentempo-Annäherung?
Nein, es war schon eine Verliebtheit da. Bloß, ich meine, ich wusste ja, wie jung er war. Und
also er war 19 und sie 32.
Genau. Also ich hätte dieser Beziehung keine Chance gegeben, schon aus Altersgründen. Mhm. Und ich habe ja auch zwei Kinder. Und aber ich habe es einfach genossen. Und das
war
schön. Kann
ich total gut verstehen. Und wie hat er denn reagiert, als er erfahren hat, wie alt sie sind?
Das hat ihm nichts ausgemacht.
Gar nichts. Nein. Von Anfang. Und auch, dass sie Kinder hatten, kein
auch
Problem?
Nicht. Nein. Wow. Er hat sich auch nie irgendwie als Vater engagiert, sondern als Freund. Mhm. Und so wird er auch heute noch gesehen von meinen Großen.
Gab es da eigentlich mal einen Moment, in dem Sie gezögert haben, weil Sie sagen, oh Gott, so ein großer Altersunterschied, das kann ja eh nie gut gehen? Oder haben Sie es einfach nur genossen und alle Bedenken beiseite geräumt?
Nein, das war so, dass wir dann eine Fernbeziehung gehabt haben und dass er dann alle 6 Wochen zu mir nach Grub gekommen ist. Mhm. Und da habe ich dann immer erst einmal in mich reingespürt, was spüre ich noch und was ist noch da? Und es war immer noch was da. Also es hat sich nichts verändert. Also so ist es gewachsen.
Mhm. Er wohnte 300 Kilometer entfernt. Ja, genau. Das war schon eine ganz schöne Strecke in Unterfranken. Ja. Gab es denn da ein Geratsche von den Leuten?
Nein.
Gar nicht?
Überhaupt nicht, nein.
Schön. Das ist mal schön zu hören, weil normalerweise gibt es ja da schon ein ganz schönes Getratsche bei so großen Altersunterschieden. Aber ihr ganzes Umfeld fand das alles gleich total gut.
Bis auf die Schwiegerleute. Oh. Aber das ist ganz normal. Das ist ein Generationskonflikt einfach. Mhm. Ja. Ich habe Freunde in meinem Alter und bin befreundet mit Freunden in seinem Alter. Mhm. Und umgekehrt ist es auch so. Also ich glaube, anfangs haben sie gar nicht gemerkt, den Unterschied. Mhm. Beziehungsweise wir haben es auch nie irgendwie gesagt. Ja. Und wir sind so angenommen worden.
Es ist ja auch so wurscht. Und ich finde, im Idealfall kann man auch davon profitieren, oder? Weil junge Menschen haben ja dann doch nochmal andere Seiten oder anderen Blick auf die Welt. Ich finde, da kann man eigentlich nur gewinnen. Ne? Also
allerdings.
Die Zeiten sind auch vorbei.
Ja.
Wo das ungewöhnlich ist, glaube ich. Ja. Sie haben dann nach 2 Jahren ja ihre Zelte in Oberbayern abgebrochen, haben ihr ganzes Netz hinter sich gelassen. Sie haben ja gerade schon erzählt, das hat sie ganz schön getragen auch und unterstützt und sind mit ihren Kindern dann nach Aura an der Saale gezogen. Das war schon ein großer Schritt. Brauchte es da sehr viel Mut, nehme ich an, ne?
Also den Mut selber habe ich jetzt gar nicht so gespürt gehabt, sondern es war für mich, er kann ja nicht runter, er ist ja Schäfer und hat sich selbstständig gemacht. Und ich kann rauf. Mhm. Sonst wäre die Beziehung kaputt gegangen.
Klar, das hält man nicht lang durch, ne? So eine Entfernung.
Ja. Und dann habe ich mich entschlossen, nee, dann komme ich hoch.
Mhm. Und haben Ihre Freunde hinter, das ist schon ein ganz schöner Schritt, ne? Also, das muss man sich schon gut überlegen. Haben Sie es jemals bereut?
Eigentlich nicht. Also, was heißt eigentlich nicht? Ich habe es nicht bereut, mit dem Harald da hochgegangen zu sein. Mhm. So muss ich das sagen. Ja, das habe ich nicht bereut.
Wie sind Sie denn da angekommen? Haben Sie da schnell Kontakt geknüpft? Haben Sie da schnell ein Umfeld
das
gewinnen können für sich?
Das hat einige Zeit gedauert. Ich bin über den Gesangsverein, bin ich dann etwas in den Kontakt mit den Aurern gekommen. Mhm. Und dann über den Jugendmusikverein, Jugendvorstand bin ich vorgeschlagen worden. Und weil meine 2 Großen an einem Musikinstrument gespielt haben und dann über den Kindergarten und so langsam.
So geht's, ne? So über geht's, Vereine, Schule,
genau,
Kindergarten. Ja.
Genau,
findet man dann Freunde und jetzt sind sie mittlerweile wahrscheinlich schon lange sehr gut angekommen.
Auf jeden Fall, ja. Es war schon ein Problem gewesen, wie da der Bürgermeister gesagt hat damals. Naja, also ich meine, du bist evangelisch, du bist geschieden, du hast 2 Kinder. Aber wenn du dich engagierst, macht das alles nichts.
Es macht natürlich grundsätzlich nichts, möchte ich mal ganz kurz festhalten.
Ja, das war ja vor 40 Jahren.
Ja, das muss man immer sehen, ja. Zum Glück hat sich da auch einiges geändert. Ja. Sie haben dann ja auch geheiratet, 2 gemeinsame Kinder bekommen. Mhm. Und die Schafe sind eben auch natürlich mit diesem Umzug in ihr Leben gekommen.
Ja.
Und Sie sind dann eine Wanderschäferin geworden mit Mitte 30. Mhm. Beschreiben Sie uns doch mal den Arbeitsalltag von einer Wanderschäferin. Wann geht der Tag los, was ist zu tun und wann dürfen Sie schlafen?
Mein Mann ist hauptsächlich der Schäfer. Mhm. Ja? Und ich als Frau muss alles können. Mhm. Also ich muss Schafe füttern können, Traktor fahren können, Heu machen, Büroarbeit und auch hüten. Mhm. Aber alles nur, wenn jemand was anderes macht oder ausfällt oder was.
Aber Sie können das.
Aber ich hab's gekonnt, ich hab's gekonnt. Und die Arbeit beim Hüten, wenn praktisch mein Mann dann Heu gemacht hat, das war für mich wirklich eine entspannend. Am Anfang war es ein wenig anstrengend, weil ich immer gedacht habe, oh Gott, was machen die Kinder? Aber wie die Kinder größer waren, konnte ich mich total entspannen dabei. Das war ja fast wie meditieren. Also Die Schafe, die haben ihr Futter gesucht, beziehungsweise haben gefressen. Ich habe die Hunde leiden können. Das war für mich wirklich toll. Mhm. Im Stall ist es etwas anstrengender, wenn sie praktisch vom Herbst, also Winter, bis zum Frühjahr im Stall sind. Also es ist wirklich eine anstrengende Arbeit. Mhm. Da haben wir dann unser Futter mit Schubkarren reingegeben, mhm, auf Futterbänder.
Also körperlich anstrengend.
Total einfach, ne? Körperlich, mhm, anstrengend, ja.
Und im Mai kommen die dann raus wieder,
im,
ne?
Im Mai kommen, mhm, sie dann raus, also Ende April, je nachdem wie das Wetter ist, wie die Witterung, ja, ist. Und dann fängt an für sich die, zum Teil die entspannende Zeit an, aber wenn dann die Heuernte kommt oder Gras, Futterbau und so weiter, dann wird es schon wieder anstrengend. Wie gesagt, wir Schäfer haben eine ganz andere Jahreszeit oder haben andere Jahreszeiten.
Anderer Kalender so ein bisschen, ja, ne, als andere Menschen. Ja. Also dieses Hüten, haben Sie gesagt, das hat Ihnen wahnsinnig gut getan, ja, für die Seele, hat Sie beruhigt. Ja. Ja. Das kennen wir ja von Katzen oder Hunden, wenn die, ja, schlafen, immer im Liegen, da fährt man auch so runter. Und so geht es Ihnen also bei den Schafen.
Ja.
Und da ist man dann den ganzen Tag draußen, die Hunde, ja, halt, hält die Herde in Schach,
ja,
und Sie schauen einfach, dass da keiner abhaut sozusagen.
Ich habe die Hunde meistens bei mir, mhm, weil ich musste meistens mehr auf die Hunde aufpassen als auf die Schafe.
So brave Schafe haben Sie.
Ja, wenn sie was zum Fressen haben, sind die immer brav. Ja, das merkt man ja dann auch selber, wenn jetzt Gras zu Ende geht. Oder mein Mann hat damals auch dann zu mir gesagt, wenn du da fertig bist, dann schaust du, dass du dann überkommst. Naja, und dann bin ich halt dann übergegangen. So wie es mir aufgetragen hat, ja.
Und es ist natürlich auch so, dass man, wenn man dann draußen ist in der Natur mit so einer großen Schafherde und, mhm, und Hunden und so, da kann man natürlich auch alle Erwartungshaltung und alles wieder total abstreifen, ne?
Da bin ich frei. Mhm. Ja. Ja. Entlastet auch. Mhm. Es ist zwar anstrengend, dann die Schafe wieder am Abend in den Pferch zu geben. Und da war ich immer sehr glücklich, dass es mir auch jedes Mal geglückt ist. Aber davor habe ich am meisten Angst, mhm, gehabt beim, okay, Hüten. Dass die Schafe nicht reingehen.
Sie sollten mal so Retreats für gestresste Großstädter anbieten
mit, ja, der Schafherde. Ich glaube, das gibt es sogar.
Hätte ich mir was denken können. Sie hatten da ja für 1000 Tiere zum Teil, ne, die Verantwortung.
Ja.
Das ist ja eine Riesenherde. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das klappt. Die kann man ja gar nicht im Auge behalten, oder?
Wir haben eine große Fläche.
Mhm.
Und wenn sie klein strukturiert wäre, hätten wir keine Chance. Mhm. Die Sommerweide, die ist in der Rhön am Ansberg, mhm, und am Kreuzberg, und da hat man sie gut unter Kontrolle, weil da eben keine Bäume sind. Die Rhön ist ja das Land der offenen Ferne,
mhm,
und da hat man einen guten Überblick.
Flach und weit, ne? Und
da, ja, ja, genau.
Können Sie auch Schafe scheren?
Nein.
Nein, da braucht man nochmal eine besondere Ausbildung, oder?
Da braucht man Kraft.
Ah, weil die zappeln.
Nein, das Scheren ist eine wahnsinnig anstrengende Tätigkeit. Mhm. Also wenn bei uns die Schafe geschoren sind, kommen dann Profis, weil man ist in gebückter Haltung,
mhm,
und die Schafe muss man auch in bestimmter Haltung haben, damit sie eben nicht zappeln. Und also ich beneide niemanden.
Nein, 1000 Schafe scheren, um Gottes,
ja,
Willen.
Ja, ja, das sind dann praktisch 2 Tage mit 6 Scherern, mhm, und es sind wirklich anstrengende Tage.
Ist das ein Beruf, Schafscherer?
Gibt's auch, ja.
Was ich alles lerne hier von, ja, Ihnen heute, ehrlich. Wir gehen jetzt mal ins Jahr 2002. Da kam, ja, ein ganz schön heftiger Rückschlag für Sie in Ihr Leben. Und zwar eine durch Zecken übertragene aktive Borreliose. Das ging los mit heftigen Schmerzen im ganzen Körper. Und das war dann ja auch erstmal eine ganz schöne Odyssee, bis Sie überhaupt eine Diagnose hatten. Das kann man sich mal gar nicht vorstellen.
Damals, wie gesagt, 2002, da hat ja keiner eine Ahnung gehabt von Borreliose. Mhm. Da hat es geheißen, einen Zeckenstich hast du, das hat doch jeder mal. Mhm. Und man wusste ja nicht, die Aussage ist, Borreliose, also Zeckenbiss, mit der Infektion Borreliose kann man gut mit Antibiotika behandeln. Mhm. Und das kann man aber wirklich nur im Anfangsstadium.
Ah.
Und ich habe nicht gewusst, dass ich Borreliose hatte.
Also das war schon zu weit fortgeschritten.
Aber es war, ja, genau. Mhm. Ich habe ja immer Zecken gehabt.
Mhm.
Ich bin da sehr empfänglich gewesen, und dann fingen eben, dann hatte ich schon auch eine Wanderröte und dann hatte ich auch einen Titter, aber man hat halt nichts drauf gegeben.
Mhm.
Damals hat sich aber auch nicht viel geändert, leider.
Wie sind Sie denn dann therapiert worden?
Mit Antibiotika eben, diese, ja, Infusionstherapie.
Mhm.
Immer wieder Infusionen und dann einmal am Stück 120 Stück.
Oh.
Und dann hat es mir mein Gleichgewichtssystem durchgehauen. Also das Gentamycin hat praktisch die Otoliten kaputt gemacht.
Das war eine der Nebenwirkungen dieser Behandlung dann, dass sie totalen Schwindel hatten. Die konnten auch nicht mehr Auto fahren, ne?
Ja.
Und waren eigentlich komplett aus dem Leben genommen in der Zeit, oder?
Ja, ich habe sämtliche Ämter, die ich gehabt habe, so nach und nach aufgeben müssen, weil ich einfach die Kraft nicht mehr hatte und immer Schmerzen, immer zu Schmerzen. Und ich habe auch mit Schmerzmitteln arbeiten müssen, die habe ich dann alle jetzt dann weggelassen, weil die auch wieder Nebenwirkungen gehabt haben. Mhm. Und was mir dann geholfen hat, war, die Krankheit anzunehmen.
Mhm. Aber Ihnen ging es ja über Jahre schlecht, oder?
Ja.
Und keiner konnte Ihnen helfen?
Nein.
Wie haben Sie da gelebt? Konnten Sie dann noch was arbeiten in dieser Zeit?
Ich habe es versucht, soweit es mir möglich war, aber ich bin damit nicht zurechtgekommen, dass ich nicht mehr funktionieren kann, in Anführungszeichen. Ich habe ja gern gearbeitet und ich wusste, ich habe ja den Betrieb mit meinem Mann aufgebaut und hatten noch keine Nachfolger und da bin ich total verzweifelt gewesen und habe es versucht, nicht mit Gewalt, sondern über meine Grenzen hinaus doch noch zu schaffen. Dann bin ich in die Depression gekommen, weil ich einfach nicht damit zurechtgekommen bin, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Und dann habe ich psychotherapeutische Behandlung bekommen, die mir meine Pfarrerin empfohlen hat. Also Seelsorge ist die eine Seite, aber das andere, Psychotherapie, ist eine andere Seite. Und ich bin auch seelsorgerisch schon begleitet worden, weil ich in der Kirche ja auch gearbeitet habe.
Ja.
Und dann habe ich eben 3 Jahre die Psychotherapie gemacht. Am Anfang habe ich noch Rotz und Wasser geheult. Und zum Schluss hat dann die Psychotherapeutin gesagt, ich glaube, Sie brauchen nicht mehr zu kommen. Da habe ich es angenommen.
Angenommen, und das macht ja aber dann nicht die Schmerzen weg,
nein,
oder?
Nein, die Schmerzen macht es nicht weg. Also ich bin in den ganzen Jahren bin ich 2-mal schmerzfrei gewesen. Und es war einmal eine 5-wöchige Ayurveda-Klinik in Indien. Und das war kein Zuckerschlecken, diese Entgiftung. Da war ich dann 2 Monate wirklich schmerzfrei. Das hat man sich überhaupt nicht mehr vorstellen können, dass es überhaupt sowas gibt. Und einmal hatte ich hohes Fieber und da war ich auch eine Zeit lang schmerzfrei. Aber was anderes hat nicht geholfen.
Und wie sind Sie da rausgekommen? Aus diesem Tal, also auch seelisch jetzt, weil Sie haben das angenommen, haben Sie gesagt, aber das war ja noch keine körperliche Heilung dann, ne?
Das war eine geistige Heilung für mich. Also es kostet unheimlich viel Kraft, wenn man gegen was kämpft. Und ich war dann so weit zu sagen, okay, es hilft alles nichts. Und wenn du weiter kämpfst, dann machst du dich bloß noch mehr kaputt.
Und verbrauchst noch mehr Energie.
Und verbrauchst noch mehr Energie, ja.
Und Sie haben das dann angenommen. Wie geht's Ihnen denn heute?
Die Schmerzen sind nach wie vor da, aber nachdem unser Sohn eingestiegen ist, der Martin, der hat
2014 war das, ne?
Ja,
dann ist er ins Geschäft eingestiegen.
Schäfermeister hat er dann sogar seinen Meistertitel gemacht. Und da fing ich dann an, abgeben zu können.
Und das hat Ihnen auch körperlich geholfen?
Das hat mir auf jeden Fall körperlich geholfen.
Es ist einfach so verbunden, ne?
Ja, ja.
Die
ja.
Seele mit unserer Gesundheit, das ist verrückt.
Ja, und das muss man alles mit sich selber ausmachen, weil die Ärzte können einem nicht helfen. Das ist das Schlimme. Und ich hatte es ja als Berufserkrankung, habe ich es ja versucht einzuklagen.
Hat nicht geklappt.
Ich konnte schulmedizinisch keine aktive Borreliose nachweisen. Und das Schlimme ist, man kann es gar nicht.
Also das heißt, die sagen, sie könnten ja sonst was behaupten, was ihnen wehtut.
Ja, es könnte von was anderem kommen dann. Man hat Labormöglichkeiten, wie LTT oder das Spirofarin-Test und so weiter. Und alle Tests, die waren alle positiv gewesen, aber die werden schulmedizinisch nicht anerkannt und vor Gericht gilt es halt nichts. Ich habe 4 Gutachter gehabt und die haben alle gesagt, ich habe keine Neuroborreliose. Und ich habe immer gesagt, ich habe auch keine Neuroborreliose, sondern eine Lyme-Arthritis, die halt Muskeln und jetzt auch die Nerven trotzdem auch noch befallen. Aber dann war es halt vorbei.
Müssen wir uns das vorstellen wie einen ganz schlimmen Muskelkater, wie sich Ihr Körper anfühlt? Oder sind das immer nur so an speziellen Stellen, dass es irgendwie wehtut? Oder Gelenkschmerzen? Oder?
Also Muskelkater, Gelenkschmerzen und Brennen.
Brennen?
So, Brennen, ja, richtiges Brennen.
Okay.
Am ganzen Körper.
Und das ist immer da?
Nicht immer. Also
es kommt immer.
Es ist ein Schmerz da, ein Grundschmerz da und dann kommt halt das eine oder andere noch dazu, ja.
Und der Schwindel ist ein bisschen besser geworden?
Durch Übung.
Ah ja. Okay, Gleichgewichtsübungen machen, Stabilität
ja,
und so weiter.
Ja, genau, genau.
Wow, dann haben Sie auch ganz schön zu tun mit sich, ne?
Ich muss sehr auf mich aufpassen.
Eigentlich ein bisschen gemein, wo Sie sich dann seelisch von allem so befreit haben und Ihr Leben so genießen, die große Liebe finden und dann kommt so ein Käse um die Ecke, ne?
Ja.
Das tut mir leid, aber ich finde das toll, wie Sie damit umgehen, echt. Wirklich.
Mir bleibt gar nichts
ich
anderes.
Ich weiß schon, aber es gibt halt ganz viele, die auch immer nur jammern. Ne? Ja. Und Sie sagen, ja, ich habe es angenommen und ich versuche damit jetzt zu leben und mein Leben trotzdem zu genießen, so gut es geht.
Ja, ja, da ist mir auch in der letzten Zeit ein Spruch von Václav Havel in den Sinn gekommen. Den habe ich irgendwann gelesen. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass alles gut wird, sondern die Gewissheit, dass es einen Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und der stärkt mich und der befreit mich auch, dass es nicht alles sinnlos ist. Vielleicht kann ich auch durch meine Recherchen, die ich da gemacht habe, über die Borreliose anderen helfen oder solche Sachen. Mhm. Ich meine, ich bin halt auch nur ein Teil von dem Ganzen und mache halt das, was ich noch kann und schaue auf meine Grenzen, die ich sonst immer sehr schnell überschritten hatte.
Das ist ganz witzig, dass Sie jetzt dieses Zitat gebracht haben, weil meine nächste Frage wäre gewesen, es gibt diesen Spruch, nichts passiert ohne Grund.
Ach ja.
Also glauben Sie, Sie mussten all diese schmerzhaften Erfahrungen machen, also diesen Befreiungskampf von daheim, von alten Mustern kämpfen und auch diese Krankheit durchstehen, um diese zufriedene Frau zu werden, die Sie heute sind?
Es schaut so aus.
Was das Leben sich da immer überlegt für uns. Liebe Frau Sattes-Müller, ich habe am Schluss eine Frage, die stelle ich jedem Gast und auch Ihnen. Und da bin ich sehr gespannt, was Sie sagen. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Schau in dich rein, was deine Wünsche sind, wer du bist und bleib stabil und bleib bei dir.
Das ist immer das Beste. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Ich glaube, das ist sehr inspirierend für viele Menschen in Bayern, denen es vielleicht auch gerade nicht so gut geht oder die ein bisschen kämpfen. Und ich finde, es sind tolle Geschichten, die Mut machen. Also vielen Dank.
Ich danke auch.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.